Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Island hat den Walfang wieder erlaubt. Warum es zu diesem Rückschritt kam, das besprechen wir gleich. Wir berichten aber auch von einem Erfolg für den Artenschutz. In Südafrika wurden 120 Nashörner ausgewildert. Wir fragen heute in Umwelt und Verbraucher nach, wie Niedersachsen bei maroden Schienen die Fahrgastzahlen in der Bahn verdoppeln will und schildern zudem die Erfahrung vieler Schuldnerberatungen. Buy now und Inkasso später. Diese Nachricht hat Tier-, Umwelt- und Meeresschützer bestürzt, denn die isländische Regierung hat gestern Nachmittag bekannt gegeben, in diesem Jahr den Abschuss von 128 Finnwalen wieder zu erlauben. Aufgrund der starken Bejagung und der damit einhergehenden Gefährdung vieler Walbestände wurde der kommerzielle Walfang schon 1986 verboten. Dennoch machen Japan, Norwegen und eben Island weiterhin Jagd auf Finn- oder Zwergwale. In Island bestand eigentlich die Hoffnung, dass die Jagd auf die großen Meeressäuger eingestellt würde. Warum nun doch wieder Tiere zum Abschuss freigegeben wurden, darüber möchte ich jetzt mit Andreas Dinkelmeier sprechen. Er ist Meeresschutzexperte beim IFAW, dem International Fund for Animal Welfare. Herr Dinkelmeier, diese ehemalige isländische Ernährungsministerin hatte den Walfang aus Tierschutzgründen bis zum 31. August des letzten Jahres hier ausgesetzt. Das hat die Hoffnung genährt, dass Island aus dem Walfang aussteigt. Mit welchen Argumenten werden Wale denn jetzt doch wieder getötet?
Hallo, Frau Fecke. Wir haben die Hoffnung immer noch, dass Island aus dem Walfang aussteigt. Jetzt wurde offensichtlich wieder eine Quote erlassen. Allerdings nur für ein Jahr. In der Vergangenheit waren immer 5-Jahresquoten erlassen worden. Und die jetzige isländische Fischerei- und Ernährungsministerin sagt, dass sie das aufgrund eines Walfanggesetzes von 1949 machen musste. Und das ist natürlich sehr enttäuschend für uns. Aber wie gesagt, wir haben die Hoffnung, dass sich der Walfang in Island dem Ende entgegenneigt.
Island betreibt ja sonst eine relativ umsichtige Fischereipolitik. Sie wollten auch damals, als die Staatspleite drohte, nicht in die EU, weil sie eben etwas umsichtiger mit ihren Fischpopulationen. Ich weiß, Wale sind keine Fische, sondern Meeressäuger, aber dennoch ist Island eigentlich relativ umsichtig. Wie geht das jetzt mit der Genehmigung zur Jagd auf gefährdete Finnwale zusammen?
Ja, das ist richtig, dass Island eine recht gute, verhältnismäßig gute Fischereipolitik hat. Und das widerspricht erstmal der Walfangpolitik, wie Sie gerade auch richtig gesagt haben. Mein Erklärungsversuch ist da, dass für Island die Ressourcen im Meer extrem wichtig sind, um zu überleben als Nation. Und für Island und Isländer gehören eben Wale mit zu diesen Ressourcen. Sie wollen selber bestimmen, ob sie diese nutzen oder eben auch nicht nutzen. In den letzten Jahren sehen wir in Island tatsächlich eine Tendenz, dass immer weniger Menschen die Wale, also diese Meeresressource Wale, als Walfleisch nutzen wollen, sondern lieber als zur Walbeobachtung und dadurch Einkommen generieren wollen, durch Ökotourismus. Die letzten Umfragen in Island, die mir bekannt sind, lauten so, dass 51% der Isländer keinen Walfang auf Finnwale mehr wollen. Und das ist erstmal eine gute Entwicklung. Und wir hoffen, dass sie eben weitergeht.
Wie werden denn Finnwale eigentlich gejagt und erlegt?
Na, das sind im Moment ist es in Island nur eine Firma, die nennt sich Qualur HF, also Wal auf Deutsch, die Finnwale jagt. Die haben ältere Boote, da wird am Bug eine Kanone, eine Harpunenkanone montiert. Und aus der Kanone werden dann Sprengharpunen auf die Wale geschossen. Man muss sich das vorstellen, dass wenn gejagt wird, ist ja meistens Seegang auf dem Meer. Das ist ja nicht in stillen Gewässern. Also das Boot bewegt sich, der Wal bewegt sich und dann muss man versuchen, den Wal zu treffen. In der Theorie ist es so, dass diese Sprengharpunen tief in den Walkörper eindringen, dort explodieren und dann lebenswichtige Organe sofort zerstört werden, sodass dann der Wal sofort tot ist. In der Praxis ist das leider nicht so. Wir haben Studien aus den letzten zwei Walfangjahren oder beziehungsweise die isländische Regierung hat diese Studien in Auftrag gegeben und hat eben das beobachtet, wie der Walfang stattfindet. Und von denen wissen wir halt, dass etwa ein Drittel der Wale nicht sofort stirbt, sondern ungefähr 14 Minuten um ihr Leben kämpft, bis sie dann tatsächlich tot sind. Und ein Viertel der Wale, auf die muss sogar zweimal oder öfter geschossen werden, weil eben aus den, weil nicht sofort die kritischen Organe getroffen werden. Also es ist ein langer Todeskampf für viele Wale und es geht eben nicht sofort. Also es ist eine sehr grausame Jagd. Und man fragt sich natürlich, warum? Warum muss das überhaupt noch passieren?
Wenn es schon aus Tierschutz und auch ethischen Gründen nicht nachvollziehbar ist, gibt es wenigstens wirtschaftliche Gründe, diese großen Säuger zu jagen?
Wir können keine wirtschaftlichen Interessen nachvollziehen. Es wird in Island kein Finnwalfleisch konsumiert, sondern alles Fleisch von dieser Finnwaljagd wird nach Japan exportiert. Das sind sehr lange Transportwege. Es müssen immer eigens dafür Schiffe angemietet werden. Zum Teil gehen die Transportrouten auch durch die Arktis. Dann muss man irgendwie russischen Eisbrechern hinterherfahren und die natürlich auch zahlen. Und in Japan ist jetzt der Konsum von Finnwalfleisch auch nicht so überbordend. Also wir wissen, dass auch das Fleisch tatsächlich für Hundefutter etwa genutzt wird.
Island erlaubt wieder die Jagd auf Wale. Wir haben versucht, die Gründe dafür zu ermitteln. Ich sprach mit Andreas Dinkelmeier, Meeresschutzexperte beim IFAW. Wir bleiben bei großen Säugern und dem Artenschutz und haben diesmal auch eine gute Nachricht. Umwelt- und Artenschützer sprechen von einem historischen Moment, denn in Südafrika wurden 120 Nashörner ausgewildert. Die Tiere kommen aus der größten privaten Nashornfarm der Welt, die im vergangenen Jahr von der internationalen Naturschutzorganisation African Parks übernommen wurde. In den nächsten Jahren will African Parks alle 2000 Breitmaul-Nashörner des früheren Zuchtbetriebes an staatliche oder auch private Naturschutzreservate überall in Afrika verteilen. Die Details schildert uns Stefan Überbach.
Das Projekt ist außergewöhnlich und der Aufwand immens, denn jedes einzelne der 120 Nashörner muss zunächst betäubt, dann in einen Container verfrachtet und per Kran auf einen Lastwagen gehievt werden, der den Weitertransport übernimmt. Das Ganze unter strengster Geheimhaltung, ohne Kameras und Mikrofone, damit die Tiere nicht unnötig unter Stress gesetzt werden. Wir schreiben damit Umweltgeschichte, sagt Sharon Hausmann, Chefin der Stiftung für Naturschutz, die alle privaten Tierreservate im Westen des Krüger Nationalparks vertritt. Eine Gegend, die mit ihren weiten Graslandschaften für Nashörner eine ideale Heimat ist. Die Vorbereitungen haben Monate gedauert. Beteiligt waren Rhinoceros-Experten aus aller Welt.
An average rhino weighs 2.5 tons.
Ein Nashorn wiegt im Schnitt 2,5 Tonnen. Zusammen mit dem Container kommen wir auf ein Gewicht von 3,5 Tonnen. Wir haben es mit sehr schweren Lasten zu tun. Dafür braucht man schweres Gerät. Auch die Sicherheit beim Transport und die Tierärzte kosten viel Geld. Pro Rhino muss man mit $2,000 rechnen. Die Tiere stammen aus der größten privaten Nashornfarm der Welt. Der Besitzer John Hume hatte sich zum Ziel gesetzt, die bedrohte Art vor dem Aussterben zu bewahren. Auf mehr als 2000 Exemplare war der Bestand an südlichen Breitmaulnashörnern zuletzt gewachsen, was den Züchter zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Denn nicht nur die Futterkosten sind enorm, auch der Schutz der Tiere vor Wilderern ist aufwendig und teuer. Im vergangenen Jahr war eine Versteigerung aus Mangel an Interessenten gescheitert. Daraufhin hatte die Naturschutzorganisation African Parks die Farm übernommen. Das war unsere moralische Pflicht, sagte der Chef der Initiative Peter Fernhead dem Internetmagazin Carte Blanche.
Finding a solution to these rhinos was a moral imperative.
Alle Rhinos tragen Chips, damit sie rund um die Uhr überwacht werden können. Ihre Hörner wurden abgeschnitten, weil das nach den Erfahrungen der Naturschützer der beste Weg ist, um sie vor Wilderern zu schützen. Denn die sind nach wie vor die größte Gefahr für Leib und Leben der gewaltigen Säugetiere. Auf dem Schwarzmarkt wird für Nashornprodukte nämlich so viel gezahlt wie für Gold, weil ihnen vor allem in Asien magische Heilkräfte nachgesagt werden. Dabei bestehen sie, wie menschliche Fingernägel, nur aus Keratin. African Parks tut viel für die Sicherheit der Tiere, sagt Projektmanager Donovan Joste. Wir haben eine Menge Leute im Einsatz. Es gibt Überwachung aus der Luft und moderne Technik. Und wir entwickeln unsere Schutzmaßnahmen ständig weiter. African Parks will jedes der mehr als 2000 Tiere nach und nach in privaten und staatlichen Wildschutzgebieten aussetzen. Die Organisation verwaltet 22 Reservate in 12 Ländern, unter anderem in Angola, Malawi, Ruanda und dem Südsudan. Die ersten 40 Breitmaul-Rhinozerosse wurden Mitte Mai in einen Park in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal gebracht. Wenn alles planmäßig läuft, werden die letzten Nashörner aus dem Zuchtprogramm von John Hume in 10 Jahren in die Freiheit entlassen.
Heute ist auch der Welttag gegen Kinderarbeit, der auf die Ausbeutung von Mädchen und Jungen aufmerksam machen soll. Schätzungen zufolge schuften rund 160 Millionen Kinder weltweit auf Plantagen, in Nähstuben oder Minen, so wie im Kongo. Davon berichtet Antje Diekans.
Im Kleinbergbau im Südosten des Kongo wird Kobalt abgebaut, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Die selbstgegrabenen Schächte sind bis zu 50 Meter tief. Tödliche Unfälle sind hier Alltag. Viele, die hier arbeiten, sind noch Kinder, so wie die 13-jährige Patricia. Ein Freund sei in ein Loch gefallen und gestorben, erinnert sie sich. Außer dem Kleinbergbau gibt es im Kongo die großen industriellen Minen. Kobalt ist hier ein Nebenprodukt der Kupferförderung. Die Abbauregion erstreckt sich insgesamt über ein Gebiet von 70.000 Quadratkilometern. Das entspricht einem Fünftel der Fläche Deutschlands. Die Hälfte der weltweiten Reserven lagert hier. Der Kongo könnte für ein Jahrhundert allein den Bedarf der Industrie, zum Beispiel für Autobatterien, decken. Viele Milliarden nimmt das Land jedes Jahr durch die Kobaltförderung ein. Doch von dem Geld erreicht nur wenig die Bevölkerung, sagt Philipp Schütte von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover.
Die Leute leben oft von der Hand in den Mund. Sie wollen natürlich den Verdienst haben. Die langfristigen Risiken, niedrigere Lebenserwartung und so weiter, die werden dann ausgeblendet.
Die Bundesanstalt arbeitet mit Minenbetreibern und mit der kongolesischen Regierung daran, die Abbaubedingungen zu verbessern. Vor 8 Jahren hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International geschätzt, dass bis zu 40.000 Kinder in den Minen im Kongo arbeiten. So viele seien es jetzt nicht mehr, meint der Experte, aber immer noch viel zu viele, die in den Schächten ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren.
Die Bahn soll eine entscheidende Rolle bei der Verkehrswende spielen. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Bis dahin müssten deutlich mehr Menschen mit der Bahn unterwegs sein als mit dem Auto. Wer derzeit Bahn fährt, fragt sich allerdings, wie das gehen soll, wo so viele Züge ausfallen, andere überfüllt und Strecken oft gesperrt sind. Auch in Niedersachsen, wo gestern ein neues Konzept für den Schienenverkehr vorgestellt wurde. Aus Hannover, Bastian Brandau.
Unser Ziel ist, 2040 eine Verdopplung zu haben, also 240 Millionen Fahrgäste zu haben.
Mehr Menschen auf der Schiene zwischen Emden und Göttingen, zwischen Hamburg und Osnabrück. Das ist ein Ziel der rot-grünen Landesregierung und von Verkehrsminister Olaf Lies, SPD. Und natürlich auch im Interesse der Aufgabenträger des Schienennahverkehrs. Für den größten Teil des Bundeslandes ist das die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Carmen Schwabel ist Sprecherin der Geschäftsführung.
Die wichtigsten Ziele für uns sind, dass die Regionalexpressstrecken und die S-Bahn-Strecken einen Halbstundentakt bekommen sollen und auch die nachfragestarken Regionalbahnstrecken. Uns ist auch wichtig, dass es zu neuen Direktverbindungen kommt, zum Beispiel von Bremen über Hannover nach Braunschweig oder Wilhelmshaven, Bremen nach Hannover oder auch eben neue Direktverbindungen von Osnabrück in das Emsland rein.
Aktuell sind auch in Niedersachsen Pendler vielerorts genervt. Verspätungen und kurzfristige Zugausfälle sind an der Tagesordnung und bringen nicht wenige zurück ins Auto. 350 Millionen Euro jährlich würde eine Umsetzung des vorgestellten Konzepts kosten, sagt Verkehrsminister Lies. Die Bundesländer erhalten vom Bund sogenannte Regionalisierungsmittel, um den Schienennahverkehr zu bezahlen.
Wir haben etwa 1 Milliarde in Niedersachsen, die uns dort zur Verfügung stehen, aber wir werden natürlich nicht mehr Zugkilometer fahren können mit dem gleichen Geld. Und deswegen ist natürlich einer der Aufträge, dass wir zusätzliche Mittel bekommen. Das gilt nicht nur in Niedersachsen so. Die Bundesländer haben ja in einem Gutachten sehr deutlich gemacht, wo ihre Herausforderungen beim Schienenwegeausbau und Modernisierungspakt, also an Angeboten eigentlich liegen.
Wir brauchen zusätzliche Weichen, wir brauchen mehr Überholstellen,
erklärt Carmen Schwabel von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen.
Wir müssen den Abbau des Sanierungsstaus haben auf den Strecken und das nicht nur auf den Hauptstrecken, sondern auch auf den Nebenstrecken. Strecken, insbesondere bei uns im Flächenland Niedersachsen. Das heißt, auch die eingleisigen Strecken brauchen zweigleisige Abschnitte. Wir brauchen in Teilen Elektrifizierungen.
Für Ausbau und Unterhalt des Schienennetzes ist der Bund zuständig. Geld ist bekanntlich knapp in der Ampelregierung. Der ständige Fingerzeig nach Berlin sei ermüdend, kritisiert die oppositionelle CDU im Niedersächsischen Landtag. Weder Streckenreaktivierungen noch Ausbau von Gleisen seien derzeit im niedersächsischen Haushalt berücksichtigt. Es sei sehr begrüßenswert, dass Niedersachsen konkrete Ziele für den Schienenverkehr vorlege, sagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn. Aber auch für ihn steht und fällt die Umsetzung mit der Infrastruktur.
Auf manchen Strecken ist es sicherlich einiges zu schaffen. Also wenn ich jetzt gerade hier Wilhelmshaven anschaue, da gibt es Wilhelmshaven Richtung Bremen noch genügend Kapazitäten. Zwischen Hamburg und Hannover ist die Strecke heute schon überlastet. Da ist es wenig wahrscheinlich, dass man dort zusätzliche Züge unterbringen kann. Das wird erst gelingen, wenn man entweder diese Strecke ausbaut oder, was eben viel sinnvoller wäre, wenn man für die Fernzüge und die Güterzüge eine neue Strecke schafft.
Ausbau oder Neubau? Darüber wird seit Jahrzehnten gestritten. Für eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover hat sich zuletzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP ausgesprochen. Auch mit Blick auf den geplanten Taktfahrplan, den sogenannten Deutschlandtakt. Die niedersächsische SPD und Verkehrsminister Olaf Lies lehnen einen Neubau durch die Lüneburger Heide aber ab.
Es ist verführerisch, Schuhe, Fernseher oder Stühle im Internet zu kaufen und erst später zu bezahlen. Viele verlieren da aber den Überblick. Soeben wurden die Erkenntnisse aus 1400 gemeinnützigen Schuldnerberatungen vorgestellt zu den Folgen von Buy Now, Pay Later. Details kennt Anja Nils.
Immer mehr Menschen suchen Rat und Hilfe bei Schuldnerberatungsstellen. Die Zahl der Zahlungsstörungen, wie die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung es bezeichnet, habe in Deutschland zugenommen. In 1400 gemeinnützigen Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände und der Verbraucherzentralen haben im vergangenen Jahr 600.000 Menschen Hilfe gesucht, sagt Roman Schlag von der Caritas.
Deutlich immer mehr Menschen, die erwerbstätig sind und aber auch Solo-Selbstständige und Rentnerinnen, machen einen deutlichen Anteil in der Beratung aus.
Auffällig sei auch der steigende Anteil junger Menschen unter den Ratsuchenden.
Das muss man vor allen Dingen unter dem Hintergrund betrachten, dass bisher immer noch weitestgehend Personen, wenn das Kind wirklich heftig in den Brunnen gefallen ist, also erst sehr spät in die Beratung kommen und dass oft sich diese Schuldenberg und Überschuldung über Jahre aufgebaut hat, ist das schon ein Alarmsignal, wenn so deutlich mehr jüngere Menschen hier in die Schuldnerberatung kommen.
Die Inflation, hohe Mieten und hohe Energiekosten seien die Hauptgründe dafür, dass Menschen mit ihrem Geld nicht mehr auskommen. In die Schuldenfalle geraten viele aber vor allem durch die immer weiter verbreiteten Buy-Now-Pay-Later-Angebote, hauptsächlich von Online-Händlern, über Bezahldienstleister wie zum Beispiel Klarna, berichtet Marco Rauter, Schuldnerberater in Berlin-Neukölln.
Wir haben so gut wie keine Gläubigerliste mehr, in der nicht ein solches Bezahlsystem vertreten ist. Und die Leute haben einfach Schwierigkeiten, dass sie den Überblick verloren haben. Dass Monate später Zahlungen abgebucht wurden vom Konto, zum Teil eben dann das Konto nicht ausreichend gedeckt war. Manche wussten schon gar nicht mehr, was das eigentlich für Forderungen waren.
Und alles das sei kein Wunder, ergänzt Roman Schlag.
Weil die Angebote oft sehr undurchsichtig sind und man den direkten Zahlbutton gar nicht findet und fast zwangsläufig in eine Buy Now, Pay Later Situation gerät. Aber natürlich auch, dass aufgrund der finanziellen Krisen die Familien versucht wird, zunächst mal Löcher zu stopfen.
Und so rutscht man immer tiefer in die Schuldenfalle, bestätigt diese betroffene Frau aus Berlin.
Also ich habe nie um Kredit gebeten, aber wenn die einem das so schön anbieten und so, hat man dann schön ein Loch mit dem anderen gestopft, was sich bis heute halt durchzieht.
Deshalb fordert die Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung der Verbände vor allem mehr finanzielle Allgemeinbildung von klein auf von unabhängigen Anbietern und viel mehr Transparenz, fordert Wiebke Rockhoff von der Diakonie.
Käuferinnen wissen oft gar nicht, dass sie mit dem Kauf einen Kredit mit einem Drittanbieter abschließen. Es fehlt oftmals eine Möglichkeit, direkt zu bezahlen. Ratsuchende verlieren völlig den Überblick über die Forderungen, die bei ihnen offen sind. Es gibt oftmals auch gar keine Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen über die offenen Forderungen vom Anbieter. Es gibt keine klaren Infos zu Zinsen und Gebühren und wir fordern daher und klare Informationen zu den Konditionen des Kaufs, zu den Kosten und zwar nicht im Kleingedruckten, sondern vor Abschluss des Kaufs für die Menschen so sichtbar, dass sie wissen, wie sie da wirtschaftlich handeln.
Außerdem sollte es einen Rechtsanspruch auf kostenlose Schuldnerberatung für alle geben und einen Ausbau inklusive Finanzierung der Beratungsangebote.
Wir sind dabei getragen, auch von der Erkenntnis, dass es definitiv günstiger ist für eine Gesellschaft, gute Beratung zuverlässig und langfristig zu finanzieren, als in Kauf zu nehmen, die dauerhafte Unterstützung von Menschen, die in finanzielle Schieflagen geraten und eben nicht diesen Zugang zu Beratung haben.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Alle, die einen Garten oder einen Balkon ihr eigen nennen, kennen dieses Phänomen. Holzmöbel werden mit der Zeit unansehnlich grau oder und morsch. Regen und UV-Strahlung lassen das Holz verwittern. Mit welchem Holzschutz man dagegen anarbeiten kann, das schildert Ute Reckers im Verbrauchertipp.
Andreas Scherer ist Präsident des Deutschen Holzschutzverbands. Er rät:
Das Holz muss nach wie vor atmen können. Mit der schwankenden Luftfeuchtigkeit nimmt es auch Feuchtigkeit auf und muss es, wenn es trockener wird, auch diese Feuchtigkeit wieder loswerden. Und das geht nur, wenn Sie das Holz jetzt nicht einpacken mit einer Lackoberfläche, sondern das muss offenporig bleiben.
Fazit: Beim Spielehäuschen ist der luft- und durchlässige Lack keine gute Idee. Also lieber lasieren, empfiehlt Andreas Scherer, der im niedersächsischen Sprakensehl ein Holz- und Imprägnierwerk besitzt.
Bei manchen Produkten ist es so, dass sie zumindest das Eindringen von Wasser temporär etwas verringern können. Die holzzerstörenden Organismen, ob das jetzt irgendwelche Pilze sind, die brauchen Feuchtigkeit. Dieses Wassereindringen, das können Sie natürlich mit so hydrophobierenden Lasuren oder Ölen schon reduzieren.
Temporär hydrophobierend. Das bedeutet, für eine gewisse Zeit wasserabweisend machen. Alle 2 bis 3 Jahre sollte eine Lasur aufgefrischt werden. Das Gleiche gilt, wenn man das Holz einölt. Beim Kauf im Baumarkt sollte man darauf achten, dass die Produkte auf Umweltverträglichkeit geprüft sind und zum Beispiel den blauen Engel vom Bundesumweltministerium tragen. Wer ein Holzgartenhäuschen baut, stößt möglicherweise auch auf sogenannte biozide Holzschutzmittel. Es sind Mittel mit chemischen Zusätzen, die holzzersetzende Pilze oder Insekten abtöten. Thorsten Schwanemann ist Biologe beim Umweltbundesamt und für die Bewertung dieser Holzschutzmittel zuständig. Er rät dazu, sie nur sehr zurückhaltend zu verwenden.
Ein Mittel, was gegen Insekten toxisch im Holz wirkt, kann natürlich auch gegen andere Insekten in der Umwelt toxisch wirken. Das gleiche gilt für die Fungizide. Das heißt, wir haben erstmal Substanzen, die oft eine hohe Wirkung haben auf Lebewesen und das ist natürlich immer problematisch.
Viele biozide Holzschutzmittel sind im Handel allerdings gar nicht erhältlich, sondern werden von holzverarbeitenden Betrieben verwendet. Die behandeln ihre Hölzer oft mit dem sogenannten Kesseldruckverfahren. Mittels eines Vakuums wird das Holzschutzmittel tief in das Holz hineingepresst. Andreas Scherer vom Holzschutzverband empfiehlt, Ware zu kaufen von Herstellern, die sich regelmäßigen Qualitätskontrollen unterziehen, also zum Beispiel ein RAL-Gütezeichen tragen. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, chemisch behandeltes Holz nur dann zu verwenden, wenn es unbedingt viele Jahre haltbar sein muss. Bei Spielgerüsten zum Beispiel, bei Carports oder Terrassen. Wer auf chemischen Holzschutz verzichten will, tut gut daran, das Holz so zu verbauen, dass es gar nicht erst so stark angegriffen wird. Konstruktiver Holzschutz nennt sich das dann, erläutert Thorsten Schwanemann vom Umweltbundesamt.
Wenn wir jetzt über ein Gartenhaus sprechen, dann sind ganz klassische Maßnahmen, dass man ein Dach hat, was mindestens 20, 30, 40 Zentimeter von der geplanten Außenwand nach draußen geht, um den direkten Regen fernzuhalten und dass keine Holzbauteile im direkten Erdkontakt sind.
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie morgen im Marktplatz ab 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk. Dann heißt es Geräteschuppen und Tiny House, was es für ein Gartenhaus braucht. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Dort geht es um die Hamas, die eher ablehnt auf das Angebot für die Waffenruhe reagiert. Britta Fecke dankt fürs Zuhören.